Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir wie jede Woche auf die wichtigsten Börsennews der vergangenen Börsenwoche eingehen, und zwar der KW 45 vom 2.11. bis zum 6.11. Und der DAX startete Anfang der Woche mit etwa 11.602 Punkten und schloss am Freitag bei 12.480 Punkten ab. Und diese Woche war ja wirklich eine sehr, sehr spannende Woche. Wir hatten nämlich die US-Wahlen diese Woche. Und jetzt heute, wir nehmen es am Samstag auf, ist Biden der offizielle Sieger der US-Wahl nach Stimmen im Moment. Aber der Trump hat ja wieder ein paar Einwände gegen das Ganze und hat jetzt Klage eingereicht. Und wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was da am Ende dann rauskommt. Ich weiß nicht, Gerd, was ist jetzt da deine Meinung aktuell dazu?
Ja, wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche Freitag nochmal drüber gesprochen gehabt, über die US-Wahlen oder die anstehenden US-Wahlen zu dem Zeitpunkt. Und wir waren uns ja eigentlich, ich würde mal behaupten, fast sicher, dass das natürlich Donald Trump wird. Ich glaube, das sah anfänglich auch gar nicht so schlecht aus für ihn. Aber dass es natürlich jetzt der Joe Biden geworden ist, finde ich persönlich gar nicht mal so verkehrt. Also ich denke mal, Trump hat das Ganze natürlich ziemlich wirtschaftlich geführt, glaube ich, die letzten 4 Jahre, als ausschließlich auf die Wirtschaft bezogen. Deswegen ja auch sein Satz anfangs, ne, Make America Great Again. Und ja, ich weiß natürlich nur nicht, wie das sich da politisch jetzt halt entwickelt. Dass da die Fronten aufeinandertreffen werden, denke ich mal, ist nochmal vorprogrammiert. Finde ich natürlich nicht so cool, weil die Wahl sollte man jetzt einfach mal so hinnehmen, wie sie jetzt verlaufen ist. Und deswegen soll auch mal Donald Trump als Verlierer einfach mal sich eingestehen, dass er vielleicht die vergangenen 4 Jahre, auch wenn er wirtschaftlich vielleicht gar nicht so schlecht war, dass er dann nichtsdestotrotz doch für sehr viel Unruhe in dem Land gesorgt hat. Das ist zumindest meine Meinung, oder zumindest habe ich das halt so über unsere deutschen Medien mitbekommen. Ja. Finde ich halt natürlich persönlich an der Stelle nicht so gut. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie Joe Biden jetzt das Ganze dann meistert, ne? In den nächsten 4 Jahren.
Genau, das ist auch für uns Investoren sehr interessant. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass der Joe Biden darauf wieder abzielt, in das Pariser Klimaabkommen einzutreten.
Genau.
Und wenn das Ganze eintritt, dann sollte man natürlich auch als Investor ein bisschen darauf reagieren und eventuell in einen Global Clean Energy ETF oder in Solarenergie und Windenergieaktien sein Geld eventuell investieren. An der Stelle natürlich keine Anlageberatung, aber ich werde natürlich auch in der Richtung mehr irgendwas suchen dann, ne?
Mhm.
Genau, aber ich würde sagen, dann haken wir mal das Thema US-Wahl ab. Ich meine, das hatten wir ja schon jetzt die Woche ziemlich geballt in den Medien und so langsam hatten wir auch genug von dem Thema.
Genau.
Und Gerich, ich würde sagen, kommen wir doch direkt mal zum Montag und was ist am Montag dann passiert?
Ja, da gab es mal wieder eine interessante Meldung von Daimler, vielmehr von Daimler Trucks. Und zwar arbeiten die ja oder wollen in der Zukunft mit der Volvo-Gruppe nämlich zusammenarbeiten und ja, die Entwicklung von Brennstoffzellensysteme vorantreiben, vor allem für Lastwagen. Und jetzt haben sie ja quasi eine Vereinbarung unterzeichnet, dass sie sich auch vornehmen möchten und ein Gemeinschaftsunternehmen gründen möchten. Und ich denke mal, für mich als noch Daimler-Aktionär ist das auf jeden Fall was Tolles für die Zukunft und natürlich auch im Zuge der, ja, allgemein der LKW, also der Lastwagensparte und natürlich auch für den Fernverkehr, der ja auch immer mehr zunimmt. Und von daher denke ich mal, dass ich als Daimler-Aktionär an der Stelle dann auf jeden Fall zukünftig profitieren soll. Und in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, also sprich ab 2025, sollen dann diese Brennstoffzellen-Lastwagen von Daimler bzw. der Volvo-Gruppe dann auf den Markt kommen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube aber, bis dahin werde ich meine Daimler-Aktien dann irgendwie nicht mehr halten können. Beziehungsweise, habe ich auch schon öfters erwähnt gehabt, ich würde sie ganz gerne dann abstoßen, zu einem gegebenen Zeitpunkt, auch wenn ich da einen Verlust einfahren werde. Aber es ist halt so. Aber an dieser Stelle natürlich auch keine Anlageberatung meinerseits, sondern man muss sich immer selber Gedanken machen, in was man investieren möchte. Ich persönlich habe hier den Fehler mit Daimler damals gemacht gehabt. Nichtsdestotrotz, die Dividenden waren jetzt die letzten Jahre nicht schlecht. Gut, dann komme ich mal zu Hypoport oder Hypoport. Zumindest ist das ein Finanzdienstleister hier aus Lübeck, kenne ich ziemlich gut. Und wir nennen das Hypoport und das Unternehmen rechnet jetzt für 2020 weiterhin mit einem Konzernumsatz von 400 bis knapp 440 Millionen Euro und einem EBIT, also Gewinn vor Steuern, von 35 bis 40 Millionen Euro. Da hatten wir auch schon darüber berichtet, dass hier Analysten die vorläufigen Zahlen bezüglich des Q3s, also des dritten Quartals, bezweifelt hatten. Nichtsdestotrotz, Hypoport verdient im dritten Quartal auch deutlich weniger als ein Jahr zuvor. Und der Überschuss sackte somit um knapp 22% auf 5,4 Millionen Euro ab. Das EBIT ging in den drei Monaten oder in den letzten drei Monaten von Juli bis Ende September um fast 25% auf 7,1 Millionen Euro zurück. Und Hypoport hatte dies nämlich mit dem beabsichtigten Wegfall von den Projektgeschäften begründet gehabt. Und zudem verlangsamte sich natürlich auch das Umsatzwachstum, aber auch hier im Vergleich zum Vorjahr legten die Erlöse um rund 5% auf knapp 95 Millionen Euro zu. Mit Hypoport selbst habe ich mich jetzt eher wenig beschäftigt. Yannick, hast du dich schon mal mit dem Unternehmen auseinandergesetzt gehabt oder hast du da überhaupt keinen Fokus drauf?
Ich habe ja dieses Unternehmen in meinem Wikifolio drin.
Okay.
Und habe das damals auch gekauft, ja, weil es mich sehr interessiert hat, das Unternehmen. Ach, aber stimmt. Es war halt nur mein Musterportfolio. Das ist halt auch so meine Watchlist für Unternehmen, die ich mir jetzt auch mal mit Echtgeld kaufen möchte. Mhm. Und ich bin mit diesem Unternehmen, glaube ich, über 200% im Plus in meinem Musterdepot.
Okay.
Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, das dann in mein echtes Depot zu übernehmen, leider.
Guckst du bei Wikifolio häufig nochmal rein, oder?
Genau, ich habe ja auch mein Wikifolio auf dem Finanzblog verlinkt. Also wenn die Zuschauer das Ganze interessiert, ich habe das Ganze auch nochmal schwarz auf weiß. Also das ist kein Problem. Ja, ich habe mich mit dem Unternehmen schon früher auf jeden Fall beschäftigt und fand es sehr interessant.
Okay.
Und auch wie die Zahlen natürlich gelaufen sind die letzten Geschäftsjahre.
Ja, weißt du noch,
war sehr beeindruckend.
Weißt du noch, wie du auf das Unternehmen gekommen bist? Oder hast du mal so ein bisschen, ich glaube, die sind auch im S-DAX, meine ich.
Genau. Ich habe mich im S-DAX umgeschaut und hatte halt noch nichts Richtung Finanzdienstleistungen im Portfolio. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das Unternehmen zu kaufen.
Okay, alles klar, interessant. Gut, dann würde ich auch zur letzten Meldung am Montag kommen, nämlich zu Siemens Healthineers. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf eine unserer vergangenen Podcast-Folgen verweisen. Und zwar haben wir hier auch schon Siemens Healthineers einmal das Unternehmen an sich vorgestellt und ein bisschen auf die Kennzahlen eingegangen. Und also eine richtige Analyse haben wir hier betrieben. Und das Ganze haben wir natürlich auch auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de veröffentlicht. Also sowohl als Podcast-Folge als auch als Blogartikel gibt es hier eine Analyse zu Siemens Healthineers. Das nochmal an der Stelle erwähnt. Nichtsdestotrotz, Siemens Healthineers konnte für dieses Jahr auch Corona-bedingt die Hoffnung der Investoren und der eigenen Vorgaben nicht erfüllen. Aber Siemens Healthineers möchte im laufenden Geschäftsjahr, nämlich 2020 bzw. 2021, wieder mehr Wachstum generieren. Der Umsatz soll dabei auf vergleichbarer Basis um 5-8% zulegen und die Erlöse in diesem Geschäftsjahr, also 2019, 2020, da waren die Erlöse nahezu unverändert geblieben, nämlich bei 14,5 Milliarden Euro. Und das bereinigte Ergebnis, die Aktie, das sieht das Unternehmen bei einer Spannweite zwischen 1,58 Euro und 1,72 Euro. Und zuvor, also im Vorjahr, waren das 1,61 Euro. Also sind wir mal gespannt, was Siemens Healthineers hier am Ende des Geschäftsjahres dann auch erreicht. Und das vierte Quartal, das zeigt jetzt nun deutlich Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal, weil hier vor allem wieder das Diagnostikgeschäft angestiegen ist, was ja pandemiebedingt, also unter Corona, deutlich einen Rückgang verzeichnete, weil halt die Routineuntersuchungen in den Krankenhäusern zurückgefahren worden sind. Umsatz und Gewinn von Siemens Healthineers lagen deshalb auch unter dem Vorjahr. Die Einnahmen, die Siemens gemacht hat, die sanken um knapp 6,5% auf knapp 4 Milliarden Euro. Und das Diagnostikgeschäft, das erholte sich jetzt nun im Vergleich zum dritten Quartal deutlich, lag aber auch hier bei einem Umsatzrückgang von immerhin 1%. Und unterm Strich hat das Unternehmen Siemens Healthineers mit knapp 430 Millionen Euro weniger als im Vorjahr verdient. Da haben sie nämlich noch ein bisschen mehr als 500 Millionen Euro rausholen können. Nichtsdestotrotz möchte Siemens Healthineers eine unveränderte Dividende von 80 Cent pro Aktie an die Aktionäre auszahlen. Ja, das war's zum Montag. Und Yannick, wie immer, erzählst du uns doch, was so am Dienstag passiert ist in der Börsenwelt.
Ja, Gerrit, danke für die Übergabe. Und zwar gab es am Dienstag erstmal Nachrichten von Saudi Aramco. Die haben auch ihre Quartalszahlen gemeldet. Wir hatten ja letzte Woche über Shell schon gesprochen. Die hatten ja das erste Mal wieder die Gewinnschwelle erreicht im dritten Quartal. Und bei Saudi Aramco ist es ähnlich, aber sie haben auch einen deutlich geringeren Absatz aufgrund der niedrigen Ölpreise natürlich erreicht und auch einen Gewinneinbruch verzeichnet. Und zwar ist Nettogewinn um 45% auf 44,2 Milliarden Rial, also rund 10 Milliarden Euro, geschrumpft. Und Grund seien natürlich die niedrigen Margen, die momentan am Ölmarkt sind und im Raffinerie- und Chemiebereich. Ja, das Unternehmen leidet natürlich dadurch auch sehr stark. Und für das Quartal will der Konzern 18,75 Milliarden Dollar an Dividende ausschütten. Und ja, im Gesamtjahr sind das Ganze 75 Milliarden Dollar, die dann zum Teil auch der saudi-arabische Staat direkt in die Tasche bekommt, weil Saudi-Arabien lebt ja eigentlich von Saudi Aramco oder von seinem Öl. Und deswegen wird dieser Konzern auch in den schwierigen Zeiten seine Dividende weiterhin unverändert ausschütten, damit auch der saudi-arabische Staat auf seine Kosten kommt. Und ich glaube, Saudi Aramco, wann sind die denn an die Börse gekommen nochmal, Gerrit? Ich glaube, so November, Dezember letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, das war vor einem Jahr, genau.
Ja, aber die sind auch nicht wirklich gut gelaufen an der Börse. Ich habe mal geguckt, der Kurs ist nicht wirklich gut gelaufen. Ich meine, das ist ja bei allen Ölaktien jetzt so gewesen, dass sie durch die Corona-Krise leider sehr, sehr schlecht gelaufen sind.
Aber ich glaube,
wir hoffen natürlich,
ja? Nee, aber ich glaube, mit dem Börsengang war es ja zwischenzeitlich sogar das wertvollste Unternehmen der Welt, ne?
Genau. Die hatten ca. 2 Billionen Marktwert. Mhm. Genau. Also mehr als Apple. Und Apple hat jetzt aber überholt. Und ja, Shell ist ja aufgrund der Quartalszahlen um 15% gestiegen. Und das war hier nicht der Fall, weil sonst würde es in der Meldung drinstehen. Genau. Dann möchte ich mal zum nächsten Unternehmen kommen. Und zwar geht es da um Lenovo. Ich glaube nämlich, Gere, die haben wir auch schon vorgestellt. Ich meine auf der China-Weltreise, oder?
Genau, richtig.
Ja. Die ist ja eigentlich ein Hardware-Ausrüster. Die bauen ja Laptops und so weiter und Bildschirme und alles Mögliche. Die profitieren natürlich maßgeblich vom Homeoffice-Trend. Und es hat sich auch in den Quartalsergebnissen von Lenovo klar wiedergespiegelt. Und zwar hat sich der Konzernumsatz im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 7% auf 14,5 Milliarden US-Dollar hochskaliert. Und der Reingewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 53% auf 310 Millionen Dollar. Also eine Gewinnsteigerung von 53%. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr heftig. Da hat Lenovo auf jeden Fall sehr, sehr stark profitiert vom Thema Homeoffice. Dann ein weiterer Gewinner von Corona, wie wir ja schon wissen, ist das Unternehmen PayPal. Da gibt es auch mal direkt eine Frage, Gerrit, und zwar, bist du denn in PayPal investiert im Moment?
Nee, leider nicht. Da habe ich den Aufsprung quasi verpasst. Aber ich habe einen Arbeitskollegen, ich glaube, der hat die mal bei 30 Euro gekauft gehabt. Also der hat Glück gehabt, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, also der Online-Bezahldienst, wie wir schon wissen, hat sehr, sehr stark von der Corona-Krise natürlich profitiert. Und auch von diesem Einkaufen im Internet. Ich meine, der Einzelhandel hat ja sehr, sehr stark darunter gelitten. Und PayPal hat das Ganze durch sein Zahlungsnetzwerk, durch sein Clearing natürlich ordentlich ausgeglichen und hat davon sehr, sehr stark profitiert. Und im dritten Quartal stieg der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 121% auf 1 Milliarde Dollar. Also das ist ja schon mal eine brutale Gewinnsteigerung. Also das ist ja wirklich beeindruckend. Und die Erlöse haben auch nochmal um 25% auf letztendlich 5,5 Milliarden Dollar zugenommen. Und das gesamte Zahlungsvolumen wuchs um 36% auf knapp 247 Milliarden Dollar. Boah, also sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also hier wieder, ja, Lenovo und PayPal haben gute Zahlen gemeldet und Saudi Aramco natürlich, das Öl ist sehr, sehr schwierig im Moment. Deswegen hier eher schlechte Zahlen. Gut, ich würde sagen, das war's zum Mittwoch, zum Dienstag, Entschuldigung. Und Gerrit, ich würde dich bitten, erzähl uns doch mal, was ist am Mittwoch passiert.
Ja, am Mittwoch habe ich wieder tolle Unternehmen mitgebracht, die hier ihre Kennzahlen vorgestellt haben. Vor allem Vonovia und Zalando. Auch diese beiden haben wir schon in der Vergangenheit analysiert gehabt und auch auf unserem Finanzblog finanzparkett.de dazu Blogbeiträge zu den Analysen rausgebracht gehabt und natürlich auch eine Podcast-Folge. Das wollte ich nochmal ganz kurz erwähnt haben. Und jetzt würde ich erstmal auf Zalando zurückkommen. Und zwar nimmt der Trend natürlich auch zum Shoppen im Internet immer mehr zu und lässt natürlich auch somit den Umsatz und die Erträge von Zalando weiter in die Höhe klettern. So konnte halt Zalando im dritten Quartal seinen Umsatz um fast 22% auf 1,9 Milliarden Euro steigern. Und das Unternehmen Zalando, das profitiert ja auch von diesen ganzen Partnerprogrammen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Laden in der Innenstadt hätte, also einen physischen Laden, und die, ja, ich habe immer weniger Kunden, die vorbeischauen, aufgrund des teilweise Lockdowns oder sowas, oder halt auch, wie gesagt, dadurch, dass die Kunden immer mehr oder dass wir Menschen immer mehr im Internet einkaufen, dann hat hier an der Stelle Zalando ein super Angebot, und zwar kann ich dann als Einzelhändler nämlich hier ein Geschäft eröffnen über die Plattform Zalando und mit jedem verkauften Kleidungsstück quasi oder schon das Inserieren, meine ich, kostet schon irgendwie Geld. Und das ist natürlich so die Strategie von Zalando, dass sie hier nur noch eine reine Online-Plattform sind, die halt die Ware dann für andere, ja, zur Schau stellen. Und ja, mit jeder verkauften Ware verdient dann Zalando an der Stelle auch Geld. Und das ist halt so die Strategie, die sie verfolgen. Und natürlich diese ansteigenden Infektionszahlen, die Neuinfektionen. Ich glaube, mittlerweile haben wir auch schon über 24.000 Neuinfektionen gehabt von Freitag zu Samstag.
Und
Und
USA noch heftiger, ne?
bitte?
Also mit 130.000 USA.
Echt? Oh, krass. Ja, und das zeigt natürlich ganz klar, dass die Menschen dann auch wieder weiterhin oder viel mehr zu Hause bleiben sollen. Das ist ja auch ein richtiger Schritt seitens der Regierung, meiner Meinung nach. Aber auch Zalando hat gesagt, dass trotzdem die Frühjahr- und Sommerkollektion nach wie vor stark nachgefragt ist und abverkauft werden kann. Somit konnte dann halt Zalando Wertberechtigung in Höhe von ja, knapp 35 Millionen Euro auflösen, die der Konzern halt wegen der Pandemie vorsorglich vorgenommen hatte. Und dies wirkte sich dann auch in dem Berichtszeitraum positiv auf die Profitabilität aus von dem Unternehmen. Und das bereinigte Ergebnis, also das EBIT vor Steuern oder auch Zinsen, erreichte mit 118 Millionen ein Vielfaches des Vergleichswertes aus dem Vorjahr. Da waren es nämlich nur rund 6,3 Millionen Euro. Also diese Steigerung ist einfach unglaublich. Das, wie du schon sagtest, wie bei PayPal, ist das hier bei Zalando einfach eine krasse Steigerung gewesen. Und unterm Strich hat Zalando auch ein positives Ergebnis gemacht, nämlich einen Gewinn von 58,5 Millionen Euro. Und im Vergleich zum Vorjahr, da hat Zalando sogar noch einen Verlust gemacht von 13,6 Millionen Euro. Also einfach mal grob überschlagen, krasse 70 Millionen Euro Gewinn eingefahren innerhalb von einem Jahr. Und natürlich, wie bereits erwähnt, das Ganze natürlich einfach auch Corona-bedingt. Also eher ein Profiteur in dieser Krise. Ja, und auch im dritten Quartal hatte das Management von Zalando die Jahresziele nochmal angehoben gehabt. Und das spiegelt natürlich auch ganz klar der Aktienkurs von Zalando wider. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, der hat sich fast verdoppelt gehabt oder so seit Anfang des Jahres. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall würde ich jetzt an der Stelle dann auch schon zum nächsten Unternehmen übergehen, Vonovia. Vonovia hat auch den Gewinn steigern können, einfach durch höhere Mieteinnahmen und durch weitere Zukäufe, also von Immobilien. Und somit hat das Unternehmen die Krise bisher ganz robust überstanden und blickt auch nach wie vor zuversichtlich nach vorn. Und in den ersten 9 Monaten in diesem Jahr summierte sich quasi das operative Ergebnis von Vonovia auf gut 1 Milliarde Euro. Und das sind rund 9% mehr als im Vorjahr. Und ja, sie hatten ja noch einen Zukauf gemacht von Hempler. Dann haben sie noch die Mieten erhöht und Neubauten gemacht. Und das Ganze führt dann dazu, dass trotz eines geringen Leerstands die Mieteinnahmen um knapp 12% auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen sind. Also wer eine Immobilie wahrscheinlich auch selbst besitzt und vermietet, der weiß, der hat ja immer gute Möglichkeiten oder gute Stellschrauben, um halt die Miete ja wahrscheinlich regelmäßig erhöhen zu können. Ist natürlich blöd für die Mieter, wie zum Beispiel meine Wenigkeit. Aber ich versuche das Ganze ja natürlich auch irgendwie, so eine Mieterhöhung dann durch Dividenden zum Beispiel zu kompensieren. Also ich weiß bei mir selber, ich glaube, ich hatte jetzt in meiner Mietswohnung, ich wohne hier 5 oder 6 Jahre schon, und ich glaube, ich hatte bisher einmal eine Mieterhöhung von 3-4% in den letzten 5 bis 6 Jahren. Also das finde ich irgendwie fair, weil im Vergleich, glaube ich, sind meine Dividenden deutlich, deutlich stärker gewachsen. Und von daher ist es auch total sinnvoll, unserer Meinung nach in ETFs und Aktien zu investieren, die vielleicht auch ein Cashflow bringen oder ein passives Einkommen in Form von Dividenden, um halt so eine Mehrbelastung vielleicht für den einen oder anderen irgendwie kompensieren zu können. Aber jetzt, um nochmal auf Vonovia zurückzukommen, das Unternehmen erwartet nun, dass das operative Ergebnis, also bei Immobilien, sag ich mal Aktien, da ist ja die Kennzahl FFO immer sehr interessant. Und das soll so zwischen 1,28 Milliarden, Entschuldigung, und 1,33 Milliarden Euro liegen.
Ja, bei Immobilien ist es ja so, also bei den Unternehmen, dass man nicht wie ein normales Unternehmen bewerten kann, weil die ja ganz anders abschreiben können.
Genau.
Und auch Mieteinnahmen erzielen. Und wenn dich das ganz interessiert, hört ihr auf jeden Fall nochmal ganz gern die Vonovia-Analyse an. Da haben wir auch das Thema FFO nochmal
genau
erklärt. Ne?
Genau, danke für die Ergänzung. Ja, und um nochmal kurz zurückzukommen, für 2021 stellt Vonovia auch weitere Zuwächse in Aussicht und die Aktionäre sollen für das Jahr 2020 eine Dividende von 1,69 Euro je Aktie erhalten und das sind rund 12 Cent mehr als im Vorjahr. Und dann komme ich noch zu dem letzten Unternehmen, Fraport. Der Einbruch des Passagierverkehrs, auch wieder Corona-bedingt, und der geplante Stellenabbau, die haben natürlich jetzt Fraport sehr getroffen und somit sind die Zahlen noch schlechter, als man bislang angenommen hat. Und unterm Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 304 Millionen Euro nach einem Gewinn von 222 Millionen Euro im Vorjahr zu Buche. Und allein die Aufwendungen, die hier betrieben werden müssen für den geplanten Stellenabbau, das hatten wir auch in den vergangenen Börsentalks auch berichtet, das kostet Unternehmen auch extrem viel Geld, so ein Stellenabbau. Und das belastet Fraport mit rund 280 Millionen Euro. Und auch für die nächsten 2, 3, sogar 4 Jahre sollen wohl die Zahlen auch nicht so gut sein und auch die Fluggäste natürlich extrem zurückgehen. Und so werde die Zahl zum Beispiel an Fluggästen für das Jahr 2020 am Flughafen Fraport mit 18 bis 19 Millionen voraussichtlich mehr als 70% unter dem Vorjahresniveau liegen. Und das ist natürlich schon extrem krass, weil einfach, es wird nicht geflogen, wir können nicht in Urlaub fliegen, es werden viel, viel weniger Geschäftsreisen durchgeführt, es wird viel mehr online stattgefunden, also über Zoom oder Cisco, die ganzen Meetings, und das führt natürlich dazu, dass Fraport in dem Sinne viel weniger Kunden hat. Und auch im kommenden Jahr, also 2021, wird mit nur 35-45% der rekordhohen Passagierzahlen von 70,5 Millionen aus dem vergangenen Jahr 2019 gerechnet. Also es wird leicht ansteigen, aber wie gesagt, immer noch um die 55% weniger als im Jahr 2019. Und auch in den Jahren 2023, 2024 werden es dann wohl nur zwischen 80-90% sein. Also hier muss man als Aktionär natürlich einen langen Atem mitbringen. Ich weiß nicht, Janik, du hattest, glaube ich, mal gesagt, du wolltest bei 35 Euro die Aktie mal kaufen, wenn ich mich so recht erinnere.
Genau.
Ich kann ja mal kurz gucken, wo die liegt jetzt aktuell.
Drunter wahrscheinlich.
Ja, 33 Euro ungefähr.
Mhm.
Wäre das jetzt ein Grund für dich, nochmal zuzuschlagen, oder möchtest du das doch erstmal lieber beobachten?
Durch die neuen Lockdowns ist nämlich nochmal eine neue Variable dazugekommen, meiner Meinung nach. Und ich überlege momentan, dass wahrscheinlich wieder neue Lockdowns kommen werden und dass wahrscheinlich der Preis noch billiger wird, also langfristig.
Mhm.
Weil die Aussichten sehen jetzt nicht so aus, wie wenn das jetzt irgendwie schnell da wieder vorankommt.
Mhm.
Deswegen würde ich da wahrscheinlich eh noch mal ein bisschen warten.
Ja.
Aber das Unternehmen wird auf jeden Fall nicht pleite gehen, vielleicht nochmal als Background, weil der, sagt man, Hessen ist da mit 22% an dem Unternehmen beteiligt.
Mhm.
Und deswegen wird es wahrscheinlich auch eher nicht den Bach runtergehen, weil Hessen wahrscheinlich auch seine Anteile dann an Fraport dementsprechend aufstocken wird, um das Unternehmen zu retten.
Mhm.
Genau. Aber langfristig auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen und war auch früher ein sehr, sehr gutes Unternehmen und hat auch immer fleißig Dividenden ausgeschüttet.
Mhm.
Genau.
Ja, schauen wir mal, wie sich das Unternehmen entwickelt, weil...
Sehr schade.
Ja, also bis 2021 möchte das Unternehmen auch sogar noch bis zu 4.000 Stellen abbauen. Und bereits dieses Jahr haben sie schon von diesen 4.000 Stellen 1.300 Jobs abgeschafft, einfach nur, weil die Zeitverträge ausgelaufen sind und aber auch durch die Fluktuation, die es dort gibt am Frankfurter Flughafen. Also wir werden mal sehen. Ne? Wie du schon sagst, das Bundesland Hessen ist daran beteiligt und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall dann Support aus der Richtung. Okay, das soll es für den Mittwoch gewesen sein. Kommen wir noch zum Donnerstag, Janik.
Ja, am Donnerstag gab es da wieder Nachrichten von Alibaba. Alibaba ist ja ein chinesischer Internetriese und der hat wiederum die Corona-Krise ja einigermaßen gut gemeistert und hat einen Wachstumssprung verbucht. Und zwar die Erlöse sind im abgelaufenen, also im dritten Quartal, um 30% gestiegen auf zuletzt 19,8 Milliarden Euro. Und Analysten hatten hier ja etwas weniger erwartet und damit wurden die Erwartungen übertroffen. Aber der Gewinn ist leider unterm Strich gefallen wegen dieser Endgroup, die jetzt ja an die Börse kommen sollte. Aber der Börsengang ist ja abgeblasen worden am Dienstag, weil die Aktie, ich glaube, 850-fach überzeichnet wurde und eine Bewertung von 30 Milliarden Euro war angepeilt und sie hätten eine Bewertung von 300 Milliarden Euro erreicht oder 360 Milliarden Euro sogar. Und da hat der chinesische Staat dann dicht gemacht. Genau. Aber das, die Ant Group hat quasi auch das Ergebnis, also den Gewinn belastet von Alibaba. Und ich glaube, die Aktie ist da daraufhin auch ordentlich unter die Räder gekommen, weil es auch ja schlechte Zeichen gab. Ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht langfristig sein wird. Alibaba ist ja wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Und ich würde auch hier langfristig wahrscheinlich auch später mal investieren. Genau. Aber ich habe jetzt mir erstmal Tencent ins Depot geholt und werdet ihr erstmal ein bisschen besparen und dann überlege ich mir vielleicht auch mal Alibaba eine Position noch ins Depot reinzuholen. Also das ist ein spannendes Unternehmen auf jeden Fall und ja, die Ant Group wird wahrscheinlich auch bald an die Börse kommen, hoffentlich mal. Ich weiß nicht, vielleicht nächste Woche, übernächste Woche, wer weiß. Ja, dann komme ich zum nächsten Unternehmen und zwar der Compo Group. Das ist ein deutsches Medizinsoftwareunternehmen und es profitiert stark von der Corona-Krise. Nämlich der Umsatz ist im dritten Quartal um 30% auf rund 231 Millionen Euro angestiegen und das bereinigte EBITDA stieg um 42% auf 67,1 Millionen Euro und damit hat die Compo Group den Jahresausblick bestätigt und auch die Prognose gleichzeitig angehoben und eine, ja, das Unternehmen hat auch einen weiteren Hoffnungsschimmer und zwar gibt es bald eine Art Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Und dadurch müssen Kliniken mehrere Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Und dadurch kann natürlich die Aktie auch maßgeblich profitieren. Und ich möchte mir dieses Unternehmen auch nochmal im Detail ganz gern mehr anschauen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir darüber auch mal eine Aktienanalyse machen. Ich finde, ich konnte das Unternehmen noch gar nicht. Ich weiß nicht, kannst du das Unternehmen schon?
Nee, kannte ich auch noch nicht, aber können wir gerne mal machen.
Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Medizinsoftware habe ich auch noch nicht im Depot und ich bin ja allgemein Software begeistert. Deswegen würde ich mir das ganz gerne mal anschauen. Ja, dann komme ich zum Unternehmen Nintendo. Und zwar haben wir das ja euch auch schon vorgestellt. Ich meine im Japan Weltreise-Podcast.
Haben wir.
Genau. Da habe ich euch das Unternehmen ja genau vorgestellt. Wenn ihr mehr Informationen wollt zu Nintendo, schaut gerne mal auf dem Finanzblog vorbei, auf der Japan-Weltreise. Da haben wir das Unternehmen euch ganz kurz vorgestellt, was die alles machen. Genau. Und die haben die Prognose angehoben und gute Quartalszahlen geliefert. Und zwar laufen die Nintendo-Spiele und Geräte, ja, wie warme Semmeln, also wie immer. Und der Umsatz im Halbjahr bis Ende September stieg um mehr als 73% auf 6,3 Milliarden Euro. Und der Gewinn kletterte im Vorjahresvergleich um mehr als das Dreifache auf 1,7 Milliarden Euro. Also sehr beeindruckend, was Nintendo hier für eine Performance hinlegt. Aber das kommt natürlich auch durch den Lockdown, den es ja im März gab. Da hat Nintendo maßgeblich davon profitiert. Da haben sie ja gerade ein neues Spiel auf den Markt gebracht. Ich glaube, es hieß irgendwie so Animal Crossing. Hat sich auch irgendwie jeder gekauft, noch eine Switch. Und da waren die Switches ausverkauft. Ja, also war auch eine sehr gewinnbringende und profitable Zeit für Nintendo auf jeden Fall. Und ich glaube auch, Nintendo wird vom nächsten Lockdown sehr, sehr stark profitieren. Genau, soviel zum Donnerstag, Gerrit. Was ist denn am Freitag passiert?
Ja, da gab es eine interessante Meldung von Airbus. Ich bin ja auch im Mai bei Airbus eingestiegen. Auf jeden Fall ist es so, dass Airbus ja auch ganz stark unter der Corona-Krise leidet, weil sie einfach keine oder wenig Flugzeuge, Passagierflugzeuge an den Mann bringen können, weil einfach natürlich auch diese ganzen Fluggesellschaften ja keine Kunden haben, die in Urlaub fliegen oder Geschäftsreisen durchführen. Nichtsdestotrotz hat Airbus im September 57 Jets ausgeliefert und jetzt im Oktober sogar 72 Exemplare. Und ja, die ganzen Fluggesellschaften, die ja ihre Jets bestellt haben, die sind jetzt natürlich auch in Verhandlung gegangen mit zum Beispiel Airbus oder aber auch Boeing, wo sie halt, je nachdem, wo sie halt die Flugzeuge bestellt haben. Und diese verhandeln jetzt natürlich darüber, dass man sie später ausgeliefert bekommt oder wahrscheinlich auch irgendwie Bestellung zurücknehmen möchte. Aber das hat Airbus bisher weitgehend geschafft, dass diese Bestellungen nicht zurückgenommen werden, sondern wahrscheinlich einfach ja etwas weiter in der Zukunft dann platziert sind. Und das kommt dem Unternehmen natürlich auf jeden Fall zugute, weil die Aufträge sind noch da, nur natürlich nicht mehr für dieses Jahr. Dieses Jahr waren eigentlich geplant, 880 Verkehrsflugzeuge zu bauen und auszuliefern. Gut, jetzt, das wird wahrscheinlich dann auf jeden Fall nicht mehr klappen. Und daraufhin natürlich auch Airbus jetzt reagiert, pandemiebedingt, und plant einen Stellenabbau von rund 15.000 Jobs. Und Airbus selbst hat 90.000 Arbeitsplätze. Also es ist schon eine krasse Summe an Menschen, die hier wahrscheinlich ja ihren Job verlieren. Wie sie es auch immer gestalten, was hoffentlich auf jeden Fall sozialverträglich, glaube ich, sagt man dazu, müssen wir jetzt mal weiter beobachten, was Airbus dann für Meldung rausgibt. Dann gehe ich nochmal zu Toyota über. Und da haben wir ja auch, oder wissen wir ja auch aus der letzten Woche, dass sich der Automarkt vor allem in China so ein bisschen wieder beruhigt hat. Und das kommt natürlich auch Toyota zugute. Und ja, trotz eines Gewinneinbruchs im vergangenen Quartal hat der japanische Autobauer nun seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr, was bis Ende März oder was Ende März endet, mehr als verdoppelt. Und der Konzern, der peilt jetzt ein Betriebsergebnis von rund 10,6 Milliarden Euro an. Und zuvor war wegen des Absatzeinbruches in der Automobilbranche war halt ein operatives Ergebnis von 4,1 Milliarden Euro prognostiziert worden. Und somit wäre das schwächste Ergebnis seit 9 Jahren. Aber wie bereits erwähnt, werden jetzt diese 10,6 Milliarden Euro angepeilt. Und diese neue Prognose, die liegt weit über den Analystenerwartungen, aber immer noch deutlich unter dem Ergebnis des vorherigen Geschäftsjahres. Und im Quartal von Juli bis September fiel das Betriebsergebnis nach Berechnungen im Zuge der Corona-Krise um 24% auf knapp 4,1 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, Yannick, mit Toyota haben wir eigentlich noch gar nichts zu tun gehabt bisher, ne? In unseren Börsentalks oder so.
Nee.
Ah, okay. Gut, dann haken wir das auch mal ab, das Thema Toyota. Ich bin sowieso nicht mehr so ein Freund oder wir sind sowieso nicht mehr so die Freunde von Automobilkonzernen, aber möchten ganz gern trotzdem natürlich euch auf dem Laufenden halten. Deswegen.
Also was die Aktien
angeht. Genau, was die Aktien angeht.
Also privat ist was
genau,
anderes.
Genau, richtig. Ja, hast du nochmal recht, vollkommen recht. Dann komme ich noch zu Uber. Finde ich persönlich wieder schon ein bisschen interessanter. Aber die haben auch wieder einen fetten Verlust eingefahren. Und im dritten Quartal lag der Rückgang bei den vermittelten Personenfahrten. Das zeichnet ja Uber aus. Da lag der Rückgang immer noch bei rund 50%. Und im zweiten Vierteljahr war die Entwicklung sogar noch schlechter. Da lag das Minus bei den Personenfahrten sogar bei 80%. Und von Juli bis September, da ging die Bestellung in Europa und dem Nahen Osten noch um rund 36% im Vergleich zum Vorjahr zurück. Und die Erholung in den USA, die lief sogar noch schleppender. Um sich jetzt nun breiter aufzustellen, hatte Uber vor kurzem geplant gehabt oder ist in das Geschäft von Essenslieferungen eingestiegen. Und das ist ja auch ganz klar, das hatten wir auch schon öfters erwähnt, durch die Corona-Krise natürlich stark gestiegen, dieses Geschäftsmodell, was wir auch bei Delivery Hero immer wieder mal berichtet hatten. Und somit hat jetzt auch hier Uber davon profitiert, sodass diese Sparte Uber Eats um mehr als das Doppelte auf bisher nie erreichte 1,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die Mobilitätssparte, wofür eigentlich Uber auch steht, die sank hingegen oder die Erlöse dort um 53%. Und der Umsatz des Gesamtkonzerns, also der beiden Sparten zusammen quasi, der ging um 18% auf knapp 3 Milliarden US-Dollar zurück. Und unterm Strich fiel dann nun ein Minus von 1,1 Milliarden US-Dollar an. Das ist aber immer noch positiver als im Vergleich zum Vorjahr, denn dort musste das Unternehmen hohe Investitionen durchführen und ja, aufgrund dieser hohen Investitionen kam es natürlich zu höheren Kosten, die das Ergebnis auch stärker belastet hatten. Aber ich glaube, so richtig profitabel war Uber bisher noch gar nicht.
Nein.
Und das wird natürlich auch.
Sie sind sogar bekannt
ja,
dafür.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das wird ja auch immer wieder kritisiert von uns Investoren oder Aktionären. Und ich bin mal gespannt, ob sie sich jemals aus dieser Verlustzone dann auch schaffen werden. Also keine Ahnung. Ich bin jetzt aber auch nicht in Uber investiert und war es auch nie. Ich glaube, du auch nicht, ne?
Nee, ich werde auch nicht investieren.
Nee, okay. Ja, ist dieses.
So lange rote Zahlen zu schreiben.
Ja, ich glaube aber auch dieses.
Schwierig.
Ja, dieses Geschäftsmodell, Personenfahrten anzubieten oder Essenslieferung, ich glaube, das können andere vielleicht, oder nicht die Personenfahrten, die Essenslieferung, das können andere sogar besser, würde ich mal behaupten, andere Unternehmen. Und diese Personenfahrten, ich glaube, so ein Unternehmen lässt sich, glaube ich, auch recht schnell irgendwie aufbauen. Und es gibt ja auch genug andere Anbieter davon, ne? Also, mal gucken. Uber ist einfach nur dafür, bekannt, ne? Dass die somit die ersten waren, die dieses Geschäftsmodell vorangetrieben haben in den USA, ne? Und weltweit.
Ja.
Okay. Mhm. Ja, das fand ich war trotzdem eine ziemlich spannende Woche. Börsenwoche, vor allem natürlich die US-Wahlen, die haben natürlich auch starken Einfluss auf unsere Aktien gehabt oder auf den Gesamtmarkt. Und Yannick, ich weiß nicht, hast du jetzt noch irgendwas zu ergänzen zu der Woche oder wollen wir da einen Haken hintersetzen hinter der KW 45?
Also ich finde auf jeden Fall, dass man das Ergebnis, was bei der US-Wahl am Ende rausgekommen ist, auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie, weil man jetzt pro Trump war oder ja, pro Biden war, dass man da schlecht gelaunt sein muss oder so, sondern dass man eher wieder das Positive rausziehen sollte als Investor und darauf reagieren kann. und jetzt zum Beispiel dann in erneuerbare Energien investieren kann oder in andere Aktien, die durch beiden profitieren werden. Deswegen würde ich da auf jeden Fall mal mich umschauen, was davon profitieren könnte. Genau, das ist eigentlich so der Tipp, den ich jetzt auf den Weg geben kann für diese Woche.
Aber
Also.
langfristig glaube ich, langfristig denkender Investor, der hat sowieso die besten Karten, denke ich mal. Egal in welcher Branche er investiert. Ich sage mal natürlich, ja, Öl, darüber lässt sich so ein bisschen streiten, aber ich glaube, so gänzlich ohne Öl wird es in der Zukunft auch nicht gehen. Und auch diese Unternehmen werden sich
Nein.
neu ausrichten müssen, das wollte ich damit sagen, ne?
Ja.
Deswegen langfristig denken und
Ja.
dann denke ich mal, hat man auch ganz gute Karten.
Genau. Ja, so sieht's aus. Gut, Gerrit, ich würde sagen, lass uns zu unserer Entweder-oder-Fragerunde
Sehr
kommen.
gerne.
Und ich habe auch schon die ersten drei Fragen an dich. Und zwar meine erste Frage: Isst du lieber Popcorn oder Chips?
Ist das süßes Popcorn oder salziges Popcorn? Das gibt beides, glaube ich.
Ja, süßes Popcorn.
Dann nehme ich doch Popcorn, ja.
Ja, ich habe diese Woche auch ein sehr spannendes YouTube-Video gesehen bei Echtgeld TV. Die hatten wieder den Remco Westermann von Media and Games Invest im Interview. Und da sind wir ja beide investiert in Media and Games Invest. An der Stelle natürlich keine Anlageberatung. Aber mir stellt sich natürlich die Frage: Willst du lieber MGI haben oder Tencent?
Also eine gute Frage. Also ich stehe hinter MGI nach wie vor. So.
Ja, wir sind seit Tag 1 dabei. Wir sind
Quasi schon, ja.
hartnäckige
Ja, und
Investoren.
ich glaube,
Ja.
aktuell bin ich mit denen sogar im Plus irgendwie. Ich glaube, die stehen so bei 1,51 € oder so. Und ich habe die, glaube ich, für 1,36 € ins Depot gelegt.
Genau, und das scheint natürlich, wir wollen hier
Genau.
niemanden dazu bewegen. Wir sind da selber nicht zu gering investiert, also ich zumindest. Genau. Gut. Dann meine letzte Frage: Wohneigentum oder lieber zur Miete wohnen?
Stand heute noch zur Miete wohnen. Ja.
Okay.
Ja, dann komme ich mit meinen drei Fragen. Also würdest du eher einen Bonsai-Baum pflanzen oder einen Mammutbaum?
Ja, ihren Bonsai-Baum, weil den kann man besser pflegen, weil so ein Mammutbaum, der bringt dich irgendwann
Okay.
um.
Dann Shell-Dividende kassieren oder LTC Properties?
LTC Properties wegen demografischen Wandel.
Okay.
Genau.
Und Baidu, das ist das chinesische Google, sage ich mal so. Deswegen Baidu oder Alphabet beziehungsweise Google.
Ich bin in beide nicht investiert, aber ich würde hier eher zu Alphabet
Okay.
tendieren, weil ich Alphabet besser kenne. Aber Baidu habe ich noch nicht analysiert, deswegen kann ich dazu auch keine wirkliche Meinung abgeben.
Okay.
Gut, dann haben wir es eigentlich für den Börsentalk für diese Woche. Ja, die US-Wahlen haben jetzt eigentlich diese Woche wirklich die Medien ein bisschen arg beeinflusst, meiner Meinung nach. Mir hat es mittlerweile echt genervt, irgendwann die ganzen Nachrichten über Trump oder Biden. Am besten hätten sie einfach beide genommen und beide ins Weiße Haus gesteckt, dann wäre doch alles in Ordnung gewesen. Und es hätte auch nicht so viele Nachrichten gegeben. Aber wie es auch sein mag,
Ja.
ne? Und Corona, ja, ist auch wieder in den Medien gewesen. Die Infektionen, wie zu erwarten, sind stark gestiegen. Jetzt, ich meine, wir haben den Winter, ne? Hast du mitbekommen, in Dänemark oder so haben die jetzt ja auch ein paar Netze oder sowas umgelegt, weil die so einen komischen Coronavirus
Ja,
haben.
irgendwie mutiert das Teil, ne? Der Virus an sich und
Genau.
springt jetzt zwischen, ich sag mal, Tier und Menschen und kann da halt übertragen werden.
Das ist auch nochmal so ein spannendes Gebiet, wo man, glaube ich, also wo wir Menschen noch relativ wenig Ahnung haben auf diesem
Ja,
Gebiet,
ja.
vermute
Aber ich
ich
bin mir
mal.
da nicht so sicher, ne? Also ich will jetzt hier keine Falschmeldung von mir geben. Ich glaube, ich hatte das nur gelesen, dass das
Genau,
zunimmt,
ich
auf jeden
auch.
Fall. Genau.
Ja, auf jeden Fall die armen Netze und blödes Corona, aber was will man machen? Genau. Und wie immer, lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du uns auch gerne auf Instagram besuchen. Dort findest du den Account von dem Gerrit unter dem Namen Parkettisch und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und du kannst auch mal gerne auf unserem Finanzblog vorbeischauen, unserem gemeinsamen Finanzblog finanzenparkett.de. Dort haben wir einige spannende Artikel für dich hochgeladen und da wird auf jeden Fall was für dich dabei sein. Also schau dort gerne mal vorbei. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich gut unterhalten konnten, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung oder einen Follow deinerseits freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.